VoiceRepublic.com, home to the spoken word.
Für den heutigen Tag hier von meiner Seite aus herzlich willkommen nochmal hier auf der Bühne Forum Autoren at Leipzig und begrüßen Sie mit mir die Bestseller-Autorin Dora Held. So großartig, dass Sie da sind, weil wir haben eine große Bandbreite und jetzt begeben wir uns ja aufs Krimi-Feld. Das ist neu.
Pferd, haben Sie gesagt.
Krimi-Feld und Pferd, ja,
ach so, beides. Krimi-Pferd habe ich verstanden.
Auch, ja, wäre auch schön, ja. Das ist meine eigene Metapher versaut. Okay, gut. Ja, wir begeben uns tatsächlich aufs Krimi-Feld. Sie sehen es, es ist ein Kriminalroman und das ist jetzt ja für Sie eine Premiere. Dora Held, normalerweise ja tatsächlich in diesem Bereich Unterhaltungsroman zu Hause. Oder wie beschreibt man das, was Sie bislang geschrieben haben?
Wie beschreibt man das, was ich bisher geschrieben habe? Eine Romane ist ja nicht schlecht. Also und diese Unterscheidungen, Unterhaltungsromane und was ist das andere, dann literarische Romane oder so, ist ja nur in Deutschland albern. Das macht ja sonst, glaube ich, keiner außer uns. Nee, das ist sicherlich Romane, die man liest, um sich gut zu unterhalten. Mhm. Und jetzt ist es ein Kriminalroman, den man liest, um sich gut zu unterhalten. Also die haben wir die Piege.
Und es steht, Sie wollten einmal ein Buch schreiben mit bösen Leuten. Weil Sie sonst immer so nette Leute in Ihren Romanen haben. Warum denn plötzlich böse Leute?
Eigentlich ging es mir gar nicht um die bösen Leute. Die kann man ja auch in einen Liebesroman reinschreiben, wenn man will. Das ist ja überhaupt kein Problem. Mir ging das um die Arbeitsweise, weil man bei einer Krimihandlung ordentlicher und gründlicher und strukturierter arbeiten muss, als in einem Liebesroman oder so. Und das wollte ich mal versuchen, weil ich so ein bisschen dazu neige, Dinge beim Schreiben zu ändern, die ich eigentlich ganz anders machen wollte, aber vergesse es irgendwo zu notieren. Und ich dann irgendwann in der Mitte des Buches denke, ach, wie war denn das jetzt nochmal? Und ich habe einen ganz wunderbaren Agent, der mal irgendwann zu mir gesagt hat, mit deiner Arbeitsweise wirst du ein Problem kriegen, wenn du mal einen Krimi schreibst. Und das war so ein bisschen dann diese Herausforderung, dass ich dachte, ich möchte ordentlicher arbeiten als bis jetzt und besser vorarbeiten. Und das ist auch wirklich ein Unterschied zu den anderen Sachen. Und da müssten dann eben auch böse Leute rein. Und zumindest eine Tote.
Das heißt, bislang haben Sie sich eher dann treiben und meandern lassen bei den anderen Geschichten. Und bei einem Krimi muss es ja irgendwie eine glaubhafte Auflösung geben. Da ist das eher schwierig.
Ja, also jetzt ein bisschen treiben lassen schon. Man lässt sich auch von den Figuren ja auch hier treiben. Aber ich habe am Anfang immer schon diese drei Sätze, um was es eigentlich geht und wie das Buch ausgeht. Und was der letzte Satz ist, das weiß ich am Anfang immer. Aber es kann sein, dass ich durch Änderungen, die ich mache beim Schreiben, echt ein Problem kriege, irgendwann auf Seite 200 wieder auf diesen ursprünglichen Pfad zurückzukommen. Und beim Krimi geht es nicht. Also ich musste diesmal, oder ich habe das sehr viel genauer vorbereitet und von hinten angefangen. Und dann gibt es eben diese Geschichte, ich weiß ja, warum wer was gemacht hat und wer ihm dabei auf die Schliche kommt. Und wann erzähle ich das jetzt das erste Mal dem Leser? Also diese Sachen, das war wirklich neu und das fand ich auch ganz spannend und wirklich ganz anders als in den anderen vorher. Man muss sich immer selber wieder zur Ordnung rufen, dass man wieder guckt, stimmt das, was ich geschrieben habe, stimmt das eigentlich mit diesen Kapitelvorgriffen, die ich schon mal gemacht habe, oder bin ich schon ganz woanders? Dann musste ich eben wieder zurück. Und das früher konnte ich dann denken, ach, dann versuchst du es mal so in die Richtung gehend, und das ist ja nicht mal so einfach.
Was mich erstaunt hat eigentlich an dem Buch, als ich es gelesen habe, dass Sie ein unheimlich großes Figurenkabinett in diesem Buch haben. Ich gebe ganz offen zu, ich habe es mit Namen immer nicht so. Die muss ich mir tatsächlich auch notieren, damit ich noch weiß, wer war. Und beim Lesen von Böse Leute ist die Liste doch schon ziemlich lang geworden. War die auch so lang geplant? Wir haben ja ein großes Ermittlerteam. Wir haben zwei Ermittlerteams quasi in diesem Roman. Und das sind doch schon eine ganze Menge an Leuten. Waren die so geplant?
Ja, ich finde es nicht so viel. Wenn man Russen liest, ist das viel mehr. Also das große Ermittlerteam, die sind vier. Die sind halt sehr viel alt zusammen, aber es sind nur vier Menschen. Polizeistation ist eine Polizeistation. Da gibt es ja auch nur so ein paar Benannte. Und das ist schon, ich habe immer ganz viele Leute. Also ich weiß, als die zweite Verfilmung war, hat mal dieser Regisseur zu mir gesagt, er wird wahnsinnig. Er hat gar keine Filmsets, die so große Küchen haben, dass da alle reinpassen. Also sie mussten auch immer die Schauspieler wirklich dritteln oder so, weil ich weiß nicht, also ich brauche ja auch verschiedene Typen. Und dann denke ich immer, es kommt mal einer drin vor und dann finde ich den aber ganz gut und dann bleibt er auch drin. Eigentlich sollte er dann wieder raus. Stimmt, das ist eine Menge Volk, aber das ist schaffbar.
Und dann aber auch geplant in dieser Konstellation. Wie geht man das denn an? Ich meine, in Krimi gibt es viele. Mhm. Aber jeder muss irgendwie anders sein. Sie legen Ihren Krimi verlegen nach Sylt. Das ist der Ort der Handlung. Und wie Sie gerade gesagt haben, es gibt sozusagen zwei Ermittlerteams. Es gibt sozusagen einen eher unter der Leitung des ehemaligen Leiters der dortigen Polizeistelle, der jetzt in Ruhestand ist und der ermittelt zusammen mit seinen Kollegen und Bekannten, also alle. Und dann gibt es sozusagen tatsächlich die echte Polizei, die da ermittelt und die dieser ehemalige Leiter für unfähig hält. Dieses Setting und aufzustellen, wie kam dieses?
Das finde ich mal relativ einfach. Also ich brauche zuerst mal, das ist ein bisschen jetzt wie bei der Sendung mit der Maus. Also es gibt Karl, das hier ist Karl. Und Karl ist pensionierter Revierleiter der Polizei in Westerland und ist so ein bisschen beleidigt, weil er sich gedacht hat, wenn er jetzt pensioniert ist, dann muss er nicht mehr jeden Tag arbeiten, das ist auch ganz schön, aber er kann mal jeden Tag vorbeigehen und fragen, was gibt's Neues und den einen oder anderen Tipp mal geben, weil er kennt ja die ganze Insel. Er hat nicht damit gerechnet, dass sein Nachfolger A von der Ostsee kommt, was für einen Sylter ein ziemliches Problem ist, und B ihn nicht leiden kann. Und also er will gar nicht, dass Karl hilft. So, und jetzt gibt es diese Einbrüche, alleinstehende Frauen, alles Insulanerinnen, und zu Karls großem Entsetzen, von den ersten vier Einbruchsopfern sind zwei Chorschwestern von ihm. Also betrifft es Karl. Jetzt hat er einen besten Freund. Also meine Männer in meinen Filmen, in meinen Büchern müssen immer einen besten Freund haben. Ne? Heinz hat Walter und Heinz hat auch mal Kalli und jetzt hat Karl eben Onno. So. Also gibt schon zwei. Ein reines Männerermittlerteam wollte ich nicht, also haben die auch zwei beste Freundinnen. Und das sind wiederum Chorschwestern, weil die ja die anderen Chorschwestern kennen müssen. Und dann nehme ich, damit man nicht verwirrt wird, alte Leute, also Inge und Charlotte, die alten Leser, die treuen Leser schon kennen, die tauchen schon mal auf. Jetzt haben die beiden auch noch zwei Männer, Heinz und Walter. Das wäre jetzt zu viel gewesen, also sind die auf dem Seminar zur Alterssicherung, also Vermögensbildung im Alter. Die sind auf dem Seminar, während der ganzen Ermittlung sind die nicht da, sondern telefonieren nur. Das wäre dann wirklich zu viel, aber ich finde so Inge und Charlotte mit Onno und Karl, das ist eine ganz klare Sache. So, auf dem normalen Revier gibt es diesen cholerischen...
Wobei sie interessanterweise Karls Frau auch sozusagen erstmal beiseite
geräumt
haben.
Die hat eine neue Hüfte und die ist zu Kur. Genau. Weil es gibt ja auch Verwicklungen, dass Karl und Inge mal vor 80 Jahren Liebespaar waren oder vor 60. Und weil Inge tut ja Karl schon Gefallen, indem sie mitermittelt. Und dann auch eins der Mord, oder der nicht das Mordopfer, aber der Einbruchsopfer auch mal mit einer Clematis-Ableger besucht, um mal zu fragen, was eigentlich geklaut worden ist, weil das sagt die Polizei Karl ja nicht. Die müssen ja irgendwie an ihre Informationen kommen. Also deswegen, und das so fängt man dann an. Dann hat man schon mal die vier und die Polizei ist ja fett. Und dann hat man eben einen Lieblingspolizisten, einen netten, den Karl eben von früher kennt, und die Tochter von Onno ist auch Polizistin, die ist dann kurzzeitig mal der Feind. Aber
so, dass sich also alles ganz logisch
aufstellt.
Ja, aufstellt.
Finde ich schon.
Ich habe den Klappentext vorher nicht gelesen und war insofern doch ein bisschen erstaunt. Also ist natürlich, muss ich sagen, ein Krimi, aber auch ein sehr unterhaltsamer Roman und sicherlich ein, dann doch auch ein Dora-Held-Roman. Aber ich war ein bisschen erstaunt, weil ich das nicht, wie gesagt, hinten gelesen habe, dass es dann doch tatsächlich einen Mord gab. Ich dachte, es klärt sich alles irgendwie nett auf und dann doch ein Mord. Also der Mord muss schon sein.
Naja, also es ist ja... ohne zu viel zu verraten. Also es ist nicht so, dass man jetzt wirklich in Tränen kommt über die Person, die da umkommt. Die hat er schon verdient. Also das ist jetzt nicht jemand, die jetzt als Sympathieträger gilt oder so. Die wird dann so auch so eingeführt, dass man dann schon auf Seite 30 relativ genervt ist. Deswegen ist es nicht so ein großer Verlust als Leser. Und es ist natürlich eine Sache, ob jetzt vier Rentner versuchen, heimlichen Einbruch zu klären. Das ist ja simpel letztlich. Oder ob die jetzt auch noch versuchen, diesen Mord aufzuklären, von dem sie sicher sind, dass nur sie ihn aufklären können, weil sie einfach eine ganz andere und perfide Fragetechnik haben. Also da sind sie der Polizei schon, also dem Ostsee-Polizisten da ja schon weit voraus.
Nun sind Sie ja, das ist in dem Fall kein Geheimnis, sozusagen tatsächlich auch in Ihrem zweiten Leben sozusagen, arbeiten Sie bei einem großen deutschen Verlag. dem auch Ihr Buch jetzt hier erschienen ist, bei DTV. Mhm. Sie sind tatsächlich unterwegs als Verlagsvertreterin. Und das sollte man vielleicht nochmal sagen, für die, die es nicht wissen, dass die Verlagsvertreter jetzt nicht irgendwie was mit so Staubsaugervertreter zu tun haben, sondern sehr wichtige Menschen sind, um den Buchhändlern die Bücher schmackhaft zu machen. Ich habe gelesen, und den Satz habe ich auch rauszitiert, dass Sie ursprünglich auch damit begonnen haben, dass Sie als Verlagsvertreterin irgendwann mal gesagt haben können, so, Bücher schreiben kann ich auch. Und dann haben Sie es angefangen. Ist das ein Mythos? Oder wie sind Sie selbst als jemand, der Bücher den Buchhändlern schmackhaft gemacht hat, dazu gekommen, irgendwann selbst auch zu schreiben?
Ich habe diesen Satz tatsächlich nie gesagt. Und ich kann mich auch bis heute nicht erinnern, das muss im ersten oder zweiten Jahr gewesen sein, wer den so verdreht hat. Also nie. Das hätte ich auch sonst viel früher gemacht. Das war eine ganz langweilige Geschichte. Also wir sind als Verlagsvertreter zweimal im Jahr unterwegs. Einmal von Januar bis März und einmal von Juni bis September oder Ende August, je nachdem, wie viele Kunden man bereist. Also mein Gebiet ist Niedersachsen, also Hamburg im Süd und dann Niedersachsen, Bremen in der Ecke. Und man hat so am Tag 4 oder 5 Buchhändler, die man besucht. Also wir kommen da rein mit einer Vorschau, zeigen denen die Bücher, die dann in einem halben Jahr erscheinen und erzählen denen, was drinsteht. Das heißt, wir lesen die Manuskripte vorher. In dieser Zwischenzeit, wenn wir nicht unterwegs sind, sitzen wir eben zu Hause und lesen Manuskripte. Ich kann alle Arbeiten in meinem Leben immer nur machen, wenn ich einen Zeitdruck habe. Also wenn man mir sagt, du hast hier 40 Bücher und du hast dafür 3 Monate Zeit, werde ich garantiert in der Woche vorher anfangen. Kaum früher. Da habe ich aber alle Fenster geputzt und was weiß ich, alles mögliche an Backrezepten ausprobiert. Ich bin da wirklich latent nicht gut organisiert. Ich habe früher in der reisefreien Zeit, so nennt sich das, immer 3 Tage in der Buchhandlung gearbeitet und wusste dann, Montag lesen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Buchhandel, Freitag, Samstag, Sonntag lesen. War immer wunderbar, perfekt, fertig, rechtzeitig und alles. Und als ich nach Hamburg zog, nach dem Ende einer Ehe, war die Buchhandlung zu weit weg und ich habe mich unglaublich gemobst. Und habe überlegt, was machst du jetzt, weil ich las die Manuskripte kurz vor Ende. Und war mit einem zu spät. Und dann hat ein Agent eben zu mir gesagt, der mich heute auch noch vertritt, mit dem ich damals schon befreundet war, schreib doch mal. Setz dich doch mal hin und schreib an den 3 Tagen, wo du früher Bücher verkauft hast, schreib doch mal, versuch es doch mal, ob du ein Buch zustande kriegst, also auch zu Ende kriegst. Darum ging es mir eigentlich. Und dann habe ich angefangen und fand das einfach so wunderbar, weil das war, fand ich, eine ordentliche Arbeit. Man hatte wie früher in der Schule, du musst einen Aufsatz schreiben zu dem Thema und das muss bis dann fertig sein. Damit konnte ich umgehen und dann habe ich mich auch morgens um 9 hingesetzt, habe geschrieben bis um 6, wie ich früher gearbeitet habe und am nächsten Tag dann weitergeschrieben und danach wieder Manuskripte gelesen. Da war ich ganz gleichmäßig beschäftigt. So ist es eigentlich entstanden. Und er hat dann, also die Agentur hat dann gesagt, wir probieren es mal aus. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon seit 20 Jahren für DTV gearbeitet und habe gesagt, ich kann das ja nur in dem Verlag machen, für die ich arbeite. Ich kann ja nicht zur Konkurrenz gehen. Und daher kam, also Dora Held ist nicht mein Name, sondern es war der Name meiner Großmutter. Deswegen kam es Pseudonym, die wussten nicht, dass ich das bin. Und wir haben es aber 5 Verlagen angeboten. Der hat es dann Gott sei Dank genommen und dann konnte ich da weiterhin arbeiten und trotzdem noch schreiben.
Wobei ich das interessant finde, dass Sie in dem Sinne nicht zur Konkurrenz sind, weil es wäre vielleicht leicht zu sagen, mit den Büchern gehe ich zu einem anderen Verlag.
Naja, und da ist es bei mir immer so, da bin ich wirklich so Beamtentochter. Ich habe dann nur gedacht, das wird so kommen. Ich bekomme eine E-Mail, soll die beantworten bis Mittwoch. Schafft das nicht und schreibe beim anderen Verlag. Dann werden die garantiert sagen, oder ich habe das immer so gehört, ach, jetzt schreibt die bestimmt wieder für die anderen und macht es hier für uns nicht. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Also man kann nicht irgendwie zur Konkurrenz gehen und dann für ein Haus arbeiten, an dem ich auch sehr hänge, weil ich auch schon sehr lange da bin. Das war nicht wirklich eine Frage. Also nur, wenn die es abgelehnt hätten, dann hätte ich vielleicht gesagt, ich gehe jetzt zum anderen Verlag, ist das okay? Also...
Und wie ist das im eigenen Verlag? Ich meine, letztendlich reisen Sie jetzt ja dann durch die Lande und preisen auch den eigenen Roman an. Stelle ich mir ein bisschen als befremdlich vor.
Na, es ist jetzt das 11. Buch. Also es war die erste.
Also zumindest am Anfang, ja klar. Ne?
Ich hatte mit Abstand die schlechtesten Zahlen. Ich habe wirklich die Leute, also normalerweise ist es so, die Buchhändler schlagen die Vorschau auf, dann sehen sie das Cover und einen Kurztext und dann sind wir eigentlich dafür da, dass wir was über das Buch erzählen und es so erzählen können auch, dass die sofort lesen wollen. Und bei dem Buch, wenn mich jemand fragte und gesagt, ja, kann man machen. Und ich war auch nicht in der Lage. Und dann habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt sage, ja, tolles Buch und hinterher finde ich das doof, dann sagen die, naja, ist da kein Wunder. Also ich habe da wirklich geeiert und ich habe dann wirklich richtig schlechte Vormarker gehabt. Also alle anderen Kollegen waren besser. Jetzt, heute ist es egal, weil ich bin dann heute auch so ein Zahlenmensch, wir haben einen Laptop und ich kann gucken, was haben die vom vorherigen Dora Held Roman verkauft und kann sagen, so, ihr hattet 80, fangt doch jetzt mit was, was ich so und so viel an. Jetzt ist es ein rechenbar. Also jetzt wissen, ach, die waren auch, ich habe meine Kunden, da hat doch keiner irgendwie jetzt die fanden das auch gar nicht komisch. Ich habe dann nur gesagt so, also ich will jetzt hier nicht groß drüber reden, wann und wie und so. Das kann dann schon sein, dass man dann nebenbei noch ein paar Bücher signiert, während man den Kalender sucht oder so.
Ich wollte gerade sagen, sagen jetzt, schon, da kommt, heute Mittag ist bei uns Dora Held.
Nein, gleich, das
macht gleich noch die Signierstunde.
Na, nein, da sind die auch wirklich alle nett. Es kann schon mal sein, dass, was weiß ich, ich habe jetzt angefangen und die, keine Ahnung, Sachbuch macht jetzt Frau Müller und Frau Müller ist aber gerade noch am Telefon, dann kommt irgendjemand und legt mir da 5 Bücher hin und sagt, bis sie kommt, ne? So, das machen die dann schon, aber das ist unglaublich entspannt. Also es gab da nie irgendwie komische Situationen oder so.
Und was man durchaus sagen könnte, ich glaube ohne, aber Sie sind ja schon eine sehr erfolgreiche Autorin, sicherlich einige Exemplare verkauft, Verfilmungen natürlich auch, wovon fast jede Autorin, jeder Autor träumt, dann könnte man auch sagen, warum müssen Sie da noch als Buchhandelsvertreterin unterwegs sein?
Na, weil mein Problem genau umgedreht wäre, dann würde meine Lektorin sagen, so, okay, wir machen einen Vertrag, du hast ein Jahr Zeit. Und ich würde dann sitzen zu Hause. Und ich kann vielleicht 40 Bücher in einer Woche irgendwie mir in den Kopf schreddern. Ich kann aber kein Buch schreiben in einer Woche. Und die Situation wäre irgendwann dann da. Also ich brauche tatsächlich eine Struktur, weil ich sonst wieder im Bademantel um 4 Uhr auf Kabel 1 Bonanza gucke.
Das heißt, so überschlagen in dieser Zeit, wie lange arbeiten Sie dann? Ich meine, das ist ja tatsächlich, wir haben ja auch Autoren hier, die haben so die 200 Seiten Romane, wo man immer diskutieren muss, ob das überhaupt ein Roman dann noch ist. Aber hier haben wir wirklich über 400 Seiten. Also summa summarum, wie lange feilen Sie dran?
Also von der ersten Idee bis hin zur Bearbeitung brauche ich immer so ein Vierteljahr. Weil ich ja auch, ich habe maximal so 3 Wochen, in denen ich mal durchschreiben kann und sonst habe ich ja immer diesen Wechsel zwischen den beiden Jobs und dann noch Lesung oder so. Also jetzt bei dem, wenn ich genau weiß, was ich machen soll, also in Kapitel A kommt Karl zu Inge und sie klären und dann klingelt Walter und so und das ganze 30 Seiten, das schreibe ich schnell runter, aber bis ich weiß, was in Kapitel 3 passiert, das dauert eben länger und dann brauche ich schon ja so ein Jahr zum Schreiben, dann nochmal so mit Lektorat und fahren und so, also ein und Vierteljahr immer.
Und hier auch immer interessant zu wissen, wie läuft dann die Arbeit ab mit dem Verlag, in dem Fall sozusagen auch dem eigenen und dem Lektor. Ist da viel Kommunikation oder bringen Sie tatsächlich das fertige Manuskript dann auf den Lektorentisch und dann geht es los?
Nee, aber auch das wieder so, also das hängt natürlich immer damit zusammen, wie man sich, wie gut man sich kennt. Also meine Lektorin, wir haben das zweite Buch ist erst zusammen gemacht, wir kennen uns aber auch schon seit über 20 Jahren und ticken so ein bisschen gleich. Also ich schicke ihr schon vorab was, sie kriegt schon das, was ich machen will, weiß sie. Sie kriegt auch immer so 50 oder 100 Seiten mal zwischendurch, was auch wieder ganz pragmatische Gründe hat. Ich habe keine Lust, wenn ich jetzt 400 Seiten geschrieben hätte und sie sagt, alles schön und gut, aber also hier ist ein riesen Fehler, das musst du komplett umschreiben. So muss ich dann nur 50 Seiten umschreiben oder 100, aber nicht 400. Also von daher habe ich es immer lieber, das kommt so in kleinen Schritten und man hat nicht hinterher so die ganz große Überraschung. Also die weiß schon die ganze Zeit, was ich mache.
Also da auch eher eine klare Kommunikation.
Ja.
Also nicht die Autorin, die sagt, nee, jetzt muss ich erstmal in meinem Kämmerlein dann grauenhaft sitzen und dann geht es raus. Dann schon sehr dann auch pragmatisch gedacht.
Will ja auch nicht da 25 Durchgänge machen irgendwie, sondern das ist ja schon so, dass man, es ist auch eine Zeitgeschichte. Also wenn wir über inhaltliche Dinge reden, ob irgendwas wie funktioniert, also jetzt gar nicht so formal, sondern einfach ganz inhaltlich. Und man hat dann plötzlich so die Idee, man hat ja manchmal auch dann völlig bescheuerte Ideen, dass man denkt, ja, und dann geht die da vorbei und dann kommt das und das und passiert sowieso. Das denkt man an irgendeinem Moment, das funktioniert aber gar nicht. Das kann sie natürlich am Anfang schon sagen, bevor ich es überhaupt geschrieben habe. Also wenn ich da erstmal anfange, da irgendwelche Spiralen zu machen, wo dann jeder Leser sagt, also das ist völlig bescheuert, das geht, also kein Mensch glaubt mir das. Da finde ich es ja schon ganz gut, dass man da von vornherein schon über diese Sachen redet, dann auch, ob sowas funktioniert und dann nachher diese Sprache, also nachher dann die Texte selber so zu redigieren, das ist, wenn man ein paar Mal schon drüber geredet hat oder ein paar Durchläufe hat, ist das eben dann die Endarbeit nicht mehr ganz so viel. Aber man braucht eben nicht so dauernd irgendwie kleine Sachen wieder ändern, sondern hat einmal so einen Lauf dann.
Was schreiben Sie so am liebsten? Eher beschreiben es, eher Dialogpassagen? Was sind so?
Ja, also eindeutig. Ich finde, ich schreibe wahnsinnig gern Dialoge. Und je mehr Leute, desto besser. Und ich habe auch gerne Dialoge. Es sitzen zwei in der Küche und es kommen zwei dazu und dann klingelt noch ein Telefon und der erste fängt dann an reinzureden und man weiß, wenn man aus so Familien kommt, in denen die Kommunikation so läuft, dass man als Außenstehender sich wirklich überlegt, über was reden die hier eigentlich? Aber jeder versteht den anderen, weil man sie schon so lange kennt. Diese Sinnlos-Dialoge finde ich ganz groß. Also da kann ich auch richtig so, da muss ich auch mich mal wirklich bremsen, dass ich jetzt sage, so, jetzt geht aber mal einer ins Bett oder sowas. Also oder jetzt klingelt es mal an der Tür, es ist mal gut, aber das habe ich schon wirklich gerne, sich so in so eine Stimmung reinschreiben. Also wo ich dann auch so noch ein Tässchen Tee, Karl, das finde ich dann irgendwie auch schon ganz gut. Und er sagt, fällt mir gar nicht ein, ich habe Cholesterin oder irgendwas. Also einfach so wirklich Nonsensdialoge, die aber so dazu führen, dass man in dieser Stimmung drin ist. Man hört dazu.
Auch diese unterschiedlichen Ebenen der Kommunikation. Ne?
Ja, dieses aneinander
man
vorbei.
Man redet über das Thema, redet aneinander vorbei, redet dann, was willst du trinken? Und
genau, und dann kommt eine Frau und sagt irgendwas, was überhaupt noch nicht aufgetaucht ist. Und jede Leserin weiß aber sofort, wie die da hingekommen ist. Also diese Geschichten, das habe ich wirklich ganz gerne.
Lesen Sie Ihre eigenen Texte sich dann auch nochmal laut vor, gerade die Dialoge, dass es klappt? Oder
ja,
findet das im Kopf statt?
Das zum großen Teil im Kopf statt. Manchmal lese ich sie auch, wenn ich so eine Formulierung nicht finde, dann laut. Weil dann finde ich sie meistens. Aber die sind im Kopf, also auch... Manchmal denke ich, das wird auch gefährlich, manchmal mit verschiedenen Stimmen. Das habe ich ein paar Mal schon gehabt, ich dachte, oh.
Beim Thema Stimme noch die Frage, wie sieht es jetzt aus mit Lesungen, wenn Sie auf Lesetour, die müssen Sie ja quasi auch dann noch so planen, dass Sie nicht mit der Vertretertour reinschaut. Wie viele Lesungen machen Sie dann, wie viel sind Sie so im Schnitt jetzt unterwegs, auch für böse Leute, wie läuft das ab?
Das ist unterschiedlich, also da bin ich auch ganz praktisch, die Kunden in meinem Gebiet bekommen eine Lesung nur an dem Tag, an dem ich da arbeite. So. Und was weiß ich, ich würde nicht auf die Idee kommen, zweimal nach Wilhelmshaven. Nee. Also das wissen die auch, also wenn Wilhelmshaven eine Lesung will und sie wollen immer nur donnerstags im Juni eine Lesung machen, dann muss mein Termin Donnerstag im Juni um 5 sein. Ah, okay. So, dass ich dann noch hinterher mich umziehe und dann komme ich wieder. Das geht ganz gut und ich mache dann so ein paar Sachen. Also ich weiß, das Eifel-Festival zum Beispiel jetzt Ende des Monats. Aber das kann man sich auch immer ganz gut aussuchen. Denn ich habe dann auch gleichzeitig ein Abi-Treffen in der Gegend. Das machen die am nächsten Tag. Also da helfen auch immer alle mit, dass es irgendwie so einen Sinn macht, dieses Rumreisen. Das geht ganz gut. Und ich habe letztes Jahr, glaube ich, mit dem letzten Buch hatte ich 40 Lesungen. Dann in den anderthalb Jahren oder so. Das ist schon viel. Also manchmal habe ich auch 3 in einer Woche. Jetzt bei dem bin ich jetzt, glaube ich, bei 20 oder so. Das hat viel mit Lust zu tun und ob man da gerne mal hin will, ob es irgendwie sinnvoll einzuorganisieren ist, dann funktioniert
das. Ist es dann bei der 30., 35. Lesung dann irgendwann tatsächlich Routine oder nehmen Sie auch immer andere Textstellen?
Ja, die Textstellen sind, wenn Sie denn so, ich brauche mal so 3-4 Lesungen, bis die Textstellen endgültig sind, bis ich weiß, die funktionieren jetzt. Und dann nehme ich dieselben. Nee, das ist aber eigentlich keine Routine, weil das ist manchmal auch, also je nachdem, wo das ist, auch unterschiedlich ist. Es ist grundsätzlich immer so ähnlich. Das fand ich so am Anfang immer so ganz besonders, das ist natürlich so, die sind ja alle wahnsinnig zugetan. Das hat mich am Anfang überrascht. Hinterher habe ich gedacht, na klar, die haben auch Eintritt bezahlt. Das würden sie ja nicht machen, wenn sie mich jetzt doof finden würden oder so. Also das ist schon so, dass die ja gerne kommen und auch Lust haben. Und das gibt so, also immer ein ähnliches Publikum, so ein bisschen ist die Stimmung ähnlich, aber es sind dann wieder andere Lacher oder es sind andere Fragen hinterher oder so. Aber so richtig Routine wird das nicht. Also das ist schon dann immer unterschiedlich, also wo man ist.
Ich hatte schon erwähnt, Sie haben natürlich jetzt auch das große Glück, was viele Autoren wollen, dass tatsächlich daraus auch Filme entstanden sind. Was für Auswirkungen hatte das auf Sie als Autorin? Kennt man jetzt noch mehr Ihre Stoffe, Ihren Namen? Welche Rolle spielt plötzlich diese Dimension, dass es nochmal ein ganz anderes Medium, die Geschichte in ein ganz anderes Medium geht?
Also Auswirkungen hat es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob da jeder Autor davon träumt. Also man muss auch wirklich Dinge ertragen können. Und man muss auch sich Filme angucken und sagen, okay, das so sieht also Bastian de Jong aus. Mhm. So, in echt. Also man muss sich da wirklich lösen können, da muss man auch für sich selber so einen Schnitt machen. Es hatte keine Auswirkungen. Es ist ein Fernsehfilm, es ist vielleicht beim Kino mal was anderes. Ich finde auch diese Aufregung für eine Geschichte, also man schreibt ein und ein Vierteljahr in einem Buch, dann lesen das ungefähr, keine Ahnung, 300.000 Leute und dieser Film dauert genau 90 Minuten und läuft einmal. Und dafür wird ein solches, also die Autoren machen ja so ein Bohai davon, dass ich denke, es gibt ja jeden Sonntagabend einen Film, das ganze Jahr. Und einer davon ist jetzt nach einer Idee, nach einem Buch von mir, da muss man auch so ein bisschen, dann finde ich, auf dem Teppich bleiben. Es ist, was sich geändert hat oder was vielleicht anders war, dass auch Leute dann mal ein Dora-Held-Buch gekauft haben, die sonst nicht unbedingt gelesen haben. Weil sie die Filme dann mochten oder so die Art der Unterhaltung dann mochten und dann auch mal Bücher gelesen haben. Wir haben das immer so ein bisschen gemerkt, wenn vor dem Film so viel Presse kommt, dass auch so einige Bücher dann anziehen oder so. Also auf mein Schreiben hat das eigentlich gar keinen Einfluss genommen. Ich habe, glaube ich, vorher auch schon nach Bild oder nach Filmsequenz oder eben, wie gesagt, mehreren Stimmen geschrieben. Ich fand es beim ersten Mal ganz spannend, mal so einen Film, also Dreharbeiten einfach angucken zu können. Beim letzten Film war ich nicht einmal mehr am Set. Also das hat jetzt aber auch Terminprobleme, aber das fand ich auch nicht so schlimm.
Also Sie waren jetzt nicht involviert, das Drehbuch haben Sie dann nicht geschrieben?
Überhaupt nicht und ich rede auch überhaupt nicht rein. Also ich hätte immer gerne mal ein Drehbuchseminar gemacht, weil ich das einfach ganz spannend finde, sowas mal zu lernen. Das ist ein Handwerk. Ich finde es auch schwierig. Das muss man vernünftig lernen. Und ich hatte mal geguckt, es gibt in Hamburg an der Hochschule auch so Drehbuchseminare, die aber immer an so Zeiten waren, die ich jetzt auch mit der Vertretung nicht hinbekommen habe. Also jetzt, keine Ahnung, 6 Wochenenden, dann waren irgendwie auch noch Messen dazwischen oder DTV-Verlagskonferenzen oder eben in der Woche, da habe ich dann nie Zeit. Also ich habe es nie gemacht. Ich finde nichts schlimmer als Leute, die eine Sache nicht können, aber überall reinquatschen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Also wenn ich jetzt zu der Drehbuchschreiberin sagen würde, ach, die ist aber blond oder die geht aber jetzt von rechts nach links und die redet ganz anders. Die wird wissen, warum die das so macht, weil das bestimmt nicht ihr erstes Drehbuch ist, was sie schreibt. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie sie es macht. Also ich weiß auch nicht, wie lange jetzt der Dialog dauert oder dieser Satz, den ich jetzt gerade hier endlos rede. Sind das jetzt irgendwie 30 Sekunden oder sind das 45? Ein Film muss nach 90 Minuten aber vorbei sein. Also ich kann es nicht. Und ich habe auch von vornherein das immer so gemacht, dass die Buchrechte verkauft haben oder gekauft haben. Dann bekommt man auch eine Einladung an Set und kann auch mal gucken, wenn es mit der Zeit hinpasst. Ist alles wunderbar. Man kriegt den Film auch ein bisschen früher als die anderen. Finde ich auch schön. Und dann ist auch Schluss. Also mehr rede ich da nicht. Und die machen das gut. Also die geben sich da wirklich alle Mühe. Da hat keiner denn das Bedürfnis, ein Buch irgendwie zu versenken. Aber man muss da wirklich auch sagen, das ist die Idee und die Geschichte. Und sie setzen es auf ihre Art und Weise um. Und das machen sie ordentlich und ich halte mich da zurück und gucke.
Und so erlebe ich sie auch sehr, 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 sehr pragmatisch dann auch in dieser Fragestellung, dass sagen, okay, anderer Job und man muss wahrscheinlich auch manche Dinge verschmerzen, wenn natürlich die Handlung auf 90 Minuten verkürzt werden muss.
Die gar nicht verschmerzen. Man findet dann manche Sachen komisch, aber also dann ist man auch wieder ganz begeistert, wie sie denn Dinge umsetzen. Da wenn man dann, es gab auch durchaus schon mal Sachen, die waren im Film anders als im Buch, aber so viel besser als im Buch, dass ich schon dachte, ach, ärgerlich, so dass einem das selbst nicht eingefallen ist oder so, viel besser so. Was mit Verschmerzen, man muss, glaube ich, einfach loslassen. Man muss sich darüber klar sein, dass wenn man ein Buch verkauft, wenn man das macht und das genehmigt und da auch Geld für bekommt, dass man dann einfach den Mund zu halten hat, wenn man nicht selber Drehbuchschreiber ist. So, Punkt.
Die letzte Frage noch. Das Buch spielt, wie gesagt, auf Sylt. Ihre Bücher spielen ja meistens im Norden. Jetzt bringen Sie das Verbrechen auf die Insel. Wie reagiert man dort? Sieht man ja, okay, es sind Bücher, es sind keine echten.
Ja, meine Eltern leben ja auf Sylt, die finden das schon. Das ist ein Thema, ist mit den Einbrüchen. Das könnte man ruhig mal machen. Also das war schon in Ordnung. Ich hatte einen ganz zauberhaften Vormittag bei der Westerländer Polizei. Also ich habe das in Hamburg mal gemacht, dass ich da angerufen habe und gefragt habe, ich hätte mal so ein paar Fragen. Dann wurde ich 35 Mal verbunden und bekam den Pressesprecher der Polizei Hamburg und der sagte mir, ich könnte also dann online einen Termin machen und dann habe ich gesagt, na, ist auch schon okay, so wichtig war auch die Frage nicht. Ich habe in Westerland, bin ich vorbeigefahren und habe gesagt, ob ich mal irgendwie einen Termin machen könnte, um hier so ein paar Sachen, weil ich müsste einfach mal wissen, wie die Schreibtische stehen auf dem Revier, dann kann ich besser denken und ob man die Treppe hoch oder runter geht und ob die Tür nach außen oder nach innen geht. Und es war ein ganz reizender, echter Polizeichef, der leider nicht namentlich genannt und bedankt werden wollte. Ich habe ihn extra gefragt. Der hat mir 3 Stunden alle Fragen, die ich hatte, in einer unfassbaren Freundlichkeit und Ruhe erklärt. Ich habe mir jede Zelle, jede Bank, jeden Stuhl, jedes Fensterbrett in dieser Polizeistation angeguckt und kam raus und hatte eine Knolle am Auto, wegen überzogener Parkzeit.
Und Sie haben ihm nicht erzählt, dass Sie planen, den Leiter dieser Polizeidienststelle sehr negativ darzustellen.
Ich habe gesagt, der kommt von der Ostsee, das ist ein Choleriker. Und Karl, der Gute, ist der Pensionierte. Und haben Sie was dagegen? Hat er gesagt, nee, können Sie machen und so. Und dann wollte ich extra noch sagen, dass ich mich bedanke bei ihm. Ich habe da so einen Trick gemacht mit den Ähnlichkeiten des Echten und des Erfundenen. Eben null. Aber der hatte damit kein Problem. Und er ist auch durchaus gewöhnt, dass Leute kommen und fragen, wie da auf Sylt gemordet wird. Ich bin ja nicht die Einzige, die eine Leiche am Strand ablegt. Da kannte er auch die meisten. Das fand er völlig in Ordnung.
Also, tolle Sylter Polizei. Ich schaue auf die Uhr, wir sind leider am Ende. Also wenn Sie mehr Dora Held wollen, dann können Sie das hier jetzt in Buchform bekommen, jetzt auch in Krimiform. Es ist auch ein Büchertisch dort, da können Sie das Buch auch gleich erwerben, wenn Sie wollen. Und Dora Held, Sie werden auch noch hier sein und auch gerne noch signieren. Mir bleibt nur Ihnen wirklich ganz herzlich zu danken für dieses Buch und fürs Kommen heute.
Vielen Dank.
Thank you. VoiceRepublic.com, home to the spoken word.